starten, ja?
Ja.
Entschuldige mich für die kurze Verspätung, dafür hören wir heute auch ein bisschen früher auf. Ich sehe auch, dass die Verlegung nicht so häufig war, aber wir werden nächste Woche, da sind wir wieder am Mittwoch, wie gewohnt hier, auch Unterlagen ausgeben, auch für die anderen, die heute nicht da sind. Ja, morgen ein Vortrag in Heidelberg, und heute noch so viele Dinge zu erledigen, dass ich nicht weiß, wie mir der Kopf steht, wie man sagt. Aber ich versuche einigermaßen von einem klaren Kopf, zumindest hier und heute, für die nächste Stunde zu bewahren. Wir haben zum letzten Mal versucht, anhand einiger spezifischer Kriterien die Frage zu beantworten, wodurch der Mensch eben charakterisiert werden kann. Wir haben da eine ganze Liste, das kriegen Sie da auch noch einmal als Unterlage von Begriffen aufgeschrieben und diskutiert, vom Animal Rational über Zoon Politikon bis Homo Metaphysicus und so weiter. Wobei jede dieser Bezeichnungen jeweils nur einen bestimmten Aspekt des Menschen hervorhebt. Und wir haben dann gesagt, es gibt, wenn man jetzt nicht einfach den Mensch vergleicht, sondern den Menschen mit den ihm am nächsten verwandten Lebewesen, das sind die Schimpansen und die Bonobos oder allgemein die Menschenaffen, vergleicht, dass wir dann einige Merkmale herausstreichen können, die tatsächlich ganz spezifisch menschlich sind und nirgendwo in der Tierwelt eben auch nicht bei den sogenannten Menschenaffen vorkommen. Ich darf das nochmal zusammenfassen und würde hier vier Punkte besonders hervorheben. Erstens, intentionales Denken und Handeln, das heißt die Vorwegnahme von Zielen aus der Zukunft. Also nicht einfach, wie Schimpansen auch können, dass sie ein paar Meter oder einen halben Kilometer gehen, um Steine zu holen, sondern dass wir aus der fernen Zukunft gewissermaßen Ziele gewissermaßen in die Gegenwart herholen können. Echt? Ich kann etwas sagen, wenn ich morgen nach Heidelberg fahre und das Wetter schlecht ist, werde ich mich ärgern. Das heißt, ich nehme damit nicht nur die Möglichkeit des schlechten Wetters vorweg, sondern sogar meinen möglichen Zustand in Anbetracht des schlechten Wetters. Also das können offenbar machen, was wir wissen, andere Lebewesen nicht. Zweitens damit verbunden, der Zeitsinn, beziehungsweise das Zeitbewusstsein. Also wir haben gesagt, wir leben ja ununterbrochen in verschiedenen Zeitdimensionen, vor allem Vergangenheit und Zukunft. Wir projizieren, wie aus dem ersten Punkt hervorgeht, Ziele in die Zukunft, auch in die fernere Zukunft über Jahre hinweg und leben, wie gesagt, also ständig in einem Zeitraum. Dritter Punkt, auch besonders wichtig, das Todesbewusstsein, also eher eine unangenehme Eigenschaft, das Wissen um die eigene Vergänglichkeit, das Wissen um die eigene Sterblichkeit, woraus natürlich sich eine ganze Reihe von kulturellen Erscheinungen erklären, wenn Sie denken an Literatur, an Filme, an Musik und so weiter, überall spielt der Tod immer wieder eine ganz wichtige Rolle. Das ist also sicher eine Eigenschaft, ein Merkmal, das anderen Lebewesen nicht zukommt. Viertens schließlich die Symbolsprache, während, wie wir gesagt haben, Kommunikation, Verständigungsmittel im weitesten Sinne, in der Tierwelt auch weit verbreitet ist, ist die Symbolsprache, die Wortsprache, vor allem auch manifestiert in der Schrift, ein ganz spezifisch menschliches Merkmal. Hier möchte ich noch eines hinzufügen, dass die Sprache nicht einfach das Denken widerspiegelt, dass wir mit der Sprache, mit Begriffen, mit Wörtern nicht einfach Gedanken niederlegen, sondern dass auch umgekehrt die Sprache unser Denken beeinflusst. Da gibt es ein kleines Beispiel zur Auflockerung, was ganz Lustiges eigentlich. Da hat vor circa 25 Jahren ein deutscher Psychologe ein Wort erfunden. Das Wort heißt akkodulieren. Gibt es nicht, das können Sie im Wörterbuch nachschauen. Ich habe nachgeschaut, akkodulieren gibt es nicht. Es gibt vergleichbare Wörter, akkommodieren und so weiter. Akkodulieren. Und er wollte schauen, wie Leute auf dieses Wort reagieren. Also ein nicht existierendes Wort. Und er ging in ein Gasthaus, stand dann vom Tisch auf und sagte mir vorbei, einen Kellner, entschuldigen Sie, wo kann ich da mal akkodulieren? Links, zweite Tür. Dann hat er irgendwo eine Frau angesprochen, Verzeihung bitte, könnten wir vielleicht nachher akkordonieren? Was glauben Sie, wer ich bin? Das hat mit dem zu tun, ich rufe die Polizei. Ein nicht existierendes Wort löst also Reaktionen aus, als ob die Menschen verstünden, was der Betreffende wollte. Natürlich spielt dabei eine gewisse Gestik und so weiter eine Rolle, wenn der ein Gast da sind und akkordonieren, naja, was wir da wollen, was wir da brauchen. Sie können übrigens, also, probieren Sie mal, also, wenn Sie eine Eingabe an eine Behörde machen und schreiben Sie, dann darf ich Sie ersuchen oder darf ich nachfragen, ob Sie mein Schreiben bereits akkuduliert haben. Was würden Sie da für eine Antwort kriegen? Das wäre interessant, ob der betreffende Beamte, die betreffende Beamte zugeben würde, nicht zu wissen, was Sie eigentlich wollen. Oder zurückschreiben, ja, vielen Dank, wir sind noch nicht dazugekommen zu akkudulieren. Also merken Sie sich das bitte, sehr wichtig, akkudulieren. Mit CK oder Doppel-K können Sie sich aussuchen, das Wort existiert sowieso nicht. Wie man es wirklich schreibt, ist ja egal. Es wird Ihnen auch aufgefallen sein, oder wenn Sie in sich selbst gewissermaßen hineinhorchen, wir assoziieren bestimmte Begriffe auch mit bestimmten Gestalten. Und da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass Wörter mit Ik oder mit K, CK und so weiter, die Assoziation etwas Spitzes hervorrufen. Oder Wörter mit vielen Vokabeln eher was Rundes. Nicht? Und ich stelle mir dann vor, das versuchen wir jetzt zu vergegenwärtigen, wenn man etwa das Wort Igel nimmt. Nicht? Der kleine, stachelige Geselle, Igel. Der Igel, das ist irgendwas Kleines, Rundes eher. Jetzt heißt er bei Igel auf Lateinisch Erinaceus. Ich bin also sicher, dass die alten Römer dieses Tier völlig anders gesehen haben als wir. Erinaceus, die haben das völlig anders wahrgenommen. Also, Sprache noch einmal ist nicht einfach die Abbildung, die verbale Abbildung von Dingen, Gegenständen, Vorgängen in unserer Umgebung, sondern die Sprache in ihrer Begrifflichkeit hat auch einen großen Einfluss auf unser Denken. Natürlich ist beides nicht voneinander zu trennen. Sprache und Denken sind untrennbar miteinander verbunden. Und damit kommen wir zum nächsten großen Themenkreis. Life-Saving-Problem, Gehirn-Geist-Problem. Ich habe ja gesagt, dass wir hier in der Folge verschiedene altehrwürdige philosophische Probleme unter dem Blickwinkel der modernen Biologie betrachten wollen und uns die Frage stellen wollen, inwieweit sind diese Probleme jetzt aus biologischer Sicht heute lösbar oder zumindest ansatzweise lösbar. Wenn man das Problem, das Leib-Seele-Problem, einmal in Betracht zieht, ist das erste Problem eine unscharfe Begrifflichkeit in der Literatur. Auf der einen Seite haben Sie also Leib-Seele-Problem. Dann aber auch Materie-Geist. Und nicht zuletzt Gehirn-Geist. Ja, auch Körpergeistproblem ist eine andere Bezeichnung für diese Problematik. Ich nehme vorweg, dass wir im Wesentlichen hier über das Problem Gehirngeist reden werden. Weil, und das setze ich oder das nehme ich gleich vorweg, weil wir davon ausgehen können, dass natürlich alles, was an geistigen Phänomenen, und wir kommen noch darauf zurück, was wir über Geist überhaupt unter Geist verstehen können oder wollen, und dass alles an geistigen Phänomenen letztendlich vom Gehirn abhängt. Der Ausdruck Leib ist in der Literatur auch unterschiedlich definiert. Im Allgemeinen versteht man darunter nicht einfach den Körper im materiellen Sinne, im anatomisch-physiologischen Sinne, sondern die ganze Gefühlswelt. Da gibt es in der Philosophie derzeit auch eine ganze Köln und die sogenannte neue Phänomenologie, darauf kann und möchte ich hier nicht eingehen, ist also besonders damit beschäftigt, dass also der Leib nicht einfach anatomische Struktur und physiologische Funktionen erfasst, sondern auch die gesamte Gefühlswelt gewissermaßen. Also das nur, wie gesagt, wovon wir hier reden wollen. Und Gehirn und Geist im Wesentlichen. Was ist der Geist? In der deutschen Sprache ist der Ausdruck Geist sehr unterschiedlich oder in sehr vielen verschiedenen Kontexten verwendet. Wir sprechen im Alltag, naja, das ist ja ein Ungeist, nicht? Also irgendetwas Unsinniges. Bei Hegel haben sie den Weltgeist, nicht? Also der weltumspannende Geist gewissermaßen. Wir sprechen von Geistern im Sinne von Spukgestalten, Horrorgeschichten und so weiter. Wir sprechen von Weingeist und vieles andere mehr. Und der Geist, von dem, ja, Heiliger Geist nicht zu vergessen. Der Geist, von dem hier die Rede ist, ist ein Systemphänomen unseres Gehirns. Und dazu gibt es in der Philosophiegeschichte, das muss Ihnen der Ordnung halber und aufgrund der Systematik etwas näher präsentieren, eine ganze Reihe von Positionen. Erste Position, Spiritualismus. Die Position besagt, alles ist Geist. Ja, Materie existiert nicht unabhängig vom Geist. Also letzten Endes sind alle Gegenstände hin und diesem Raum von einem Geist abhängig. Sie werden sich vielleicht wundern, dass diese Position tatsächlich auch heute noch gelegentlich vertreten wird. Und nicht zuletzt von einem ehrwürdigen Kollegen hier im Hause, Professor Norbert Leser, mit dem bin ich ein Feindbild par excellence, immer wieder hat er mich angegriffen, auch in Zeitungen und so weiter, was mir zur besonderen Ehre gereicht. Und Leser meint also tatsächlich, der Geist war vor der Materie und alles ist letztendlich geistig. Die Position ist aus heutiger naturwissenschaftlicher Sicht natürlich nicht haltbar. Zweite Position. Psychophysische Parallelismus. Das heißt, Gehirn und Geist existieren parallel zueinander. Dazu gab es in der Philosophiegeschichte wieder verschiedene sozusagen Unterpositionen. Zum Beispiel, diese Parallelität wird laufend von Gott überwacht. Auch das ist natürlich eine metaphysische Position, die nicht haltbar ist. Dritte Position, Animismus. Der besagt, Geist und Materie sind eben wiederum existieren unabhängig voneinander, aber der Geist belebt die Materie. Eine ähnliche Position wie der Spiritualismus, aber mit einem Unterschied, während der Spiritualist davon ausgeht, alles ist sowieso Geist, meint der Animist, es ist nicht alles Geist, aber der Geist belebt erst die Materie. Also eine dualistische Position, ich komme darauf dann noch zu sprechen. Nächste Richtung oder nächste Position, Interaktionismus. Interaktionismus. Gehirn und Geist existieren unabhängig voneinander, aber sie stehen miteinander auch in Wechselwirkung. Das eine wirkt auf das andere ein. Auf diese Position gehe ich dann noch etwas näher. ein. Nächste Richtung und nächste Position, eliminativer Materialismus. Materialismus. Das ist eine Richtung, die besagt, gut, wir können über Geist reden, aber das Phänomen wird gewissermaßen eliminiert mit zunehmenden Kenntnissen der Naturwissenschaften, mit zunehmenden gehirnphysiologischen Kenntnissen, werden wir letzten Endes auf den Begriff des Geistes verzichten können. Wir werden also das ganze Konzept eliminieren können. Das ist etwa die Position, wie sie im Behaviorismus vertreten wurde. Und der Behaviorismus, eine 20. Jahrhundert noch recht einflussreiche Schule in der Psychologie, die Auffassung, dass alle Lebewesen einschließlich des Menschen gewissermaßen als unbeschriebene Blätter zur Welt kommen, als tabula rasa, und dass erst durch die Umwelt oder bei Menschen durch die Erziehung, durch Lernen, das Verhalten beeinflusst wird. Also das Lebewesen, der Mensch, ist zunächst völlig unbeschrieben und später erst wird er wie eine Tafel mit äußeren Eindrücken beschrieben. Und dieser Behaviorismus, heute auch im Wesentlichen obsolet, kaum noch wirklich ernsthaft vertreten, weil es klar ist, dass alle Lebewesen und auch der Mensch mit gewissen angeborenen Dispositionen zur Welt kommen und nicht als unbeschriebene Tafel oder als ein leerer Sack oder wie man sich das auch bezeichnen mögen. Im Behaviorismus also herrschte die Auffassung vor, dass alle Phänomene, die wir als geistig bezeichnen, dass wir uns letzten Endes alles in der Neurophysiologie auflösen, wir werden also von geistigen Phänomenen nicht mehr sprechen können oder sprechen müssen. Dann noch zwei Positionen. Die nächste, Panpsychismus. Panpsychismus bedeutet, dass die Materie zwar nicht vom Geist belebt wird oder so wie im Animismus, sondern dass der Materie grundsätzlich die Möglichkeit zukommt, psychische Eigenschaften zu entwickeln. Psychische oder geistige Eigenschaften zu entwickeln. Und dann schließlich die Position, die heute nun aus der Sicht der modernen Biologie vertreten werden kann und vertreten wird, das ist der Emergentismus. Darauf komme ich dann ausführlicher zu sprechen. Er hat vorhin gesagt, über den Interaktionismus wollen wir uns noch etwas unterhalten. Nicht zuletzt deswegen, weil in dem 1977 erschienenen Buch von Popper und Eccles, Das Ich und sein Gehirn, diese Position breitgetreten wurde. Sir John Eccles, Nobelpreisträger für Medizin, bekannter Neurophysiologe, war wahrscheinlich der letzte Gehirnforscher, der noch eine solche Position ernsthaft vertreten hat. Die Position ist dualistisch. Überhaupt müssen wir hier bei all diesen Richtungen zwei Hauptrichtungen auseinanderhalten. Einerseits Dualismus, eine Trennung von Gehirn und Geist oder Leib und Seele nach der Begrifflichkeit, und Monismus. Umgekehrt, der Versuch eben, Gehirn und Geist gewissermaßen als eine Einheit zu betrachten. Eine dualistische Position ist typischerweise der Animismus und der Geist belebt die Materie. Interaktionismus, Gehirn und Geist existieren unabhängig voneinander, sind scheinbar in Wechselwirkung zueinander, während beispielsweise der Spiritualismus eine monistische Position, es gibt nur den Geist, der eliminative Materialismus, eine monistische Position, der Geist wird eliminiert, es bleibt nur dann, das Gehirn letzten Endes übrig. Was ist falsch an einer Position mit dem Interaktionismus? Überlegen Sie einmal, da wird also vorausgesetzt, dass Gehirn und Geist getrennte Kategorien sind, um im Nachhinein dann darüber nachzudenken, wie sie miteinander interagieren und wie sie miteinander in Wechselwirkung, zueinander in Wechselwirkung stehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, eine wissenschaftliche Anomalie gewissermaßen, und wir geben Ihnen da ein Beispiel zur Veranschaulichung. Dann nehmen wir das Phänomen Bein und Bewegung. Oder allgemein Extremitäten, Gliedmaß und Bewegung. Und sie trennen die Beine von der Bewegung. Also hier sind die Beine und da ist das Phänomen der Bewegung als eine eigenständige Entität, eine eigenständige Kategorie. Und dann versuchen sie herauszufinden, wie stehen Beine und Bewegung in Wechselwirkung miteinander. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und wo soll diese Wechselwirkung stattfinden? Bei Eccles, also in Bezug auf das Gehirn-Geist-Problem, Eccles postulierte sogenannte Liaison-Zentren im Gehirn, die allerdings nicht gefunden werden können. Was sind das? Wo sollen die sein? Und daher bleibt es eine spekulative Annahme, dass irgendwo im Gehirn findet eine Wechselwirkung zwischen vorher getrennten Kategorien, eben Gehirn und Geist, statt. Also wenn Sie das Beispiel eben zur Veranschaulichung nehmen, Beine und Bewegung, dann sehen Sie eigentlich, dass das Ganze eine Absurdität ist. Die Bewegung kommt nicht in die Beine, beziehungsweise steht nicht in Wechselwirkung mit den Beinen, sondern die Bewegung ist eine Eigenschaft unserer Beine. Oder auch eine Eigenschaft des Vogelflügels und der Hinterextremitäten aller sonstigen Säugetiere und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben es hier zu tun, nicht mit zwei getrennten Kategorien, sondern mit einer ganz spezifischen Systemeigenschaft. Also die Bewegung ist die Systemeigenschaft der Beine. Den Beinen gehört all das dazu, was wir anatomisch kennen, Kniescheibe und Kniegelenk und die Füße und die Zehen und all das, die Muskulatur etc. etc. Und daraus ergibt sich also eine Systemeigenschaft das Phänomen der Bewegung. Wir also unter ganz bestimmten Umständen, unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen uns eben fortbewegen können. Und analog dazu können wir nun das Gehirn-Geist-Problem ganz schnell eigentlich lösen mit der Position des Emergentismus, der Folgendes besagt. Was wir als Geist bezeichnen, als geistige Phänomene, das ist keine eigenständige Wirklichkeit, keine eigene Kategorie, sondern eine Systemeigenschaft des Gehirns. Unter ganz bestimmten anatomischen, physiologischen Voraussetzungen entwickelt das Gehirn die Eigenschaft des Geistigen, also wie das Geistiges bezeichnen. Der Ausdruck Emergentismus, das geht also zurück auf die Emergenz, das heißt das Auftauchen von neuen Phänomenen in einem bestimmten Systembereich. Im Gegensatz zum eliminativen Materialismus, dessen Vertreter, die Behavioristen, vor allem meinten, Geist können wir überhaupt eliminieren, braucht man nicht, geht man hier davon aus, natürlich gibt es geistige Phänomene, aber die sind nicht, wie gesagt, eine eigenständige Realität, sondern sie ergeben sich aus spezifischen Gehirnaktivitäten. Als spezifische Eigenschaften des Gehirns. Und jetzt können wir zurückgehen auf das, was wir vorhin gesagt haben, die Frage, was wollen wir überhaupt unter geistigen Phänomenen verstehen. Das sind genau die vier Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, also von intentionales Denken über Zeitsinn bzw. Zeitbewusstsein, Todesbewusstsein bis zur Symbolsprache. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Das ist das, was wir als geistige Phänomene betrachten können. Die aber nicht jetzt, wie gesagt, von der Materie oder vom Gehirn konkret völlig unabhängig existieren, sondern Ausdrücke, spezifische Systemphänomene des Gehirns sind. Wir haben zum letzten Mal schon darüber kurz gesprochen, seit wann denn diese Phänomene überhaupt in der Evolution des Menschen existieren. verlangt, kann der Mensch also mit einer Symbolsprache sich unterhalten und so weiter. Die Frage ist natürlich nicht genau beantwortbar, ob das vor 100.000 Jahren der Fall war oder noch früher. Darüber können wir spekulieren, das werden wir vielleicht auch nie genau wissen. Aber es müssen fließende Übergänge gewesen sein, und zwar mit der entsprechenden Entwicklung des Gehirns. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass wir so viel wissen, wir auf jeden Fall, dass sich unser Gehirn in den letzten 2 Millionen Jahren ungefähr entscheidend vergrößert hat, genau gesagt verdreifacht von etwa 500 Kubikzentimeter auf den Durchschnitt 1500 Kubikzentimeter, und dass dieser Prozess des Gehirnwachstums nicht einfach ein Vorgang des quantitativen Wachstums war, nicht einfach eine Vermehrung von Gehirnzellen, sondern im Wesentlichen ein Prozess des qualitativen Wachstums, ein Prozess der Differenzierung, in dem verschiedene spezifische Gehirnareale entstanden sind, zum Beispiel das Sprachzentrum, anhand derer man dann die Basis, die materielle, die biologische Basis für die in Rede stehenden geistigen Phänomene ausmachen kann. Also Geist ist nichts Unnatürliches. Es ist ein Phänomen, ein Systemphänomen, das, wie gesagt, aus der spezifischen Struktur des menschlichen Gehirns resultiert. In der Geschichte, nicht wahr, ist da immer wieder diese dualistische, diese Trennung von Gehirn und Geist, ja, auch in unserer Alltagssprache werden Sie immer wieder finden, dass wir irgendwie dualistisch denken oder uns dualistisch ausdrücken. Ein typisches Beispiel oder ein typisches Manifest dieses Dualismus ist die klassische Einteilung der Wissenschaften in Natur- und Geisteswissenschaften. Nicht auf der einen Seite also die Wissenschaft, Physik, Chemie, Biologie, die sich mit dem körperlichen, materiellen beschäftigen, und dann Geisteswissenschaften, die sich mit den Produkten des Geistes gewissermaßen beschäftigen, Geschichtswissenschaft, Sprachwissenschaft und so weiter. Diese alte Trennung ist heute nicht mehr in der Wissenschaftstheorie bzw. Wissenschaftsklassifikation in der Form aufrechtzuerhalten. Zumal sich die sogenannten Geisteswissenschaften ja vielfach auch naturwissenschaftlicher Methoden bedienen, vor allem in der Geschichte, Archäologie und so weiter, bedient man sich durchaus naturwissenschaftlicher Methoden, etwa der Chronologie und so weiter, oder der chronologischen Bestimmung, Altersbestimmung von Phänomenen. Und umgekehrt kann man ja nicht sagen, dass die Naturwissenschaften geistlos sind, gewissermaßen. Gerade im Falle der Biologie, habe ich schon zu Beginn der Vorlesung vor 2 Monaten gesagt, aufgrund der Methode der historischen Rekonstruktion hat die Biologie zumal im Zusammenhang mit der Evolution viele Merkmale, die man traditionellerweise den Geisteswissenschaften zuordnet bzw. zugeordnet hat. Also wie gesagt, diese alte Trennung Natur- und Geisteswissenschaften ist zumindest problematisch und in ihrer strikten Form auch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Nun, die Position des Emergentismus bzw. die Haltung, wenn man so will, dass geistige Phänomene nichts anderes sind als spezifische Systemphänomene des Gehirns, wird heute durch unzählige oder viele Resultate der Gehirnforschung unterstützt. Wenn also das Buch von Popper und Eccles heißt, das Ich und sein Gehirn, muss es umgekehrt heißen, das Gehirn und sein Ich. Nicht das Ich als Geist jetzt beeinflusst das Gehirn, sondern das Ich ist ein Resultat des Gehirns. Und deswegen ist es auch in der Medizin bzw. in der medizinischen Ethik, über die im letzten Semester die Rede war, üblich als Kriterium des Todes eines Menschen den Hirntod festzulegen. Wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, ist das betreffende Ich, die betreffende Person, nicht mehr existent. Auch wenn noch andere Organe funktionieren mögen, die Leber, das Herz oder was auch immer, noch funktionsfähig sind, existiert die Person nicht mehr, wenn sein Gehirn nicht mehr existiert, wenn ihr Gehirn nicht mehr existiert. Ja. Also alles, was wir denken, wie wir fühlen, was wir wollen, was wir planen, handeln, etc., etc., ist letzten Endes Ausdruck unseres spezifischen Gehirns und eben seiner ganz spezifischen Areale bzw. Zentrum, wie Sprachzentrum und so weiter. Es ist bemerkenswert, dass trotzdem heutzutage zumindest viele oder einige Philosophen nach wie vor den Dualismus hochhalten, also behaupten, Geist und Materie oder konkreter dann Geist und Gehirn sind zwei getrennte Phänomene, oder dann sogar wie Norbert Leser eben davon ausgehen, dass der Geist gegenüber dem Gehirn, gegenüber der Materie Priorität hat. Also das ist eine metaphysische Position, die mit keinen naturwissenschaftlichen Ergebnissen, mit keinen vor allem gehirnphysiologischen Ergebnissen kompatibel ist. Der Geist als solcher, nicht wahr, wenn eine eigenständige Kategorie wäre, wäre ja auch nicht zu fassen. Was soll das sein, der Geist an sich, der Geist als solcher? Das können wir mit keinen Kategorien fassen, mit keinen wissenschaftlichen Kategorien erfassen. Daher bleibt schon der Ausdruck, wenn er sich auf ein separates Phänomen bezieht, vollkommen sinnlos und inhaltslos. Und da sind wir dann wieder dort, wo ich schon zum letzten oder vorletzten Mal gesagt habe, im Bezug auf die Kriterien einer wissenschaftlichen Erklärung, nicht? Also ich frage, was ist der Schlaf? Und die Antwort darauf, ja, es gibt eine Schlafkraft. Ja, was ist die Schlafkraft? Die muss man auch definieren. Und dann brauche ich vielleicht noch eine Zusatzkraft, die die Schlafkraft definiert. Aber einen unendlichen Regress, der überhaupt nichts erklärt. Und daher halte ich auch persönlich natürlich die Position des Emergentismus hier als die einzig vertretbare. Ja, es ist nicht zu leugnen, dass es geistige Phänomene gibt, die erwähnt, noch einmal Intentionalität, etc., etc. Ein spezifisches, selbstreflexives Bewusstsein, also die Fähigkeit, über sich selber kritisch zu reflektieren, die Grundlagen des eigenen Denkens zu hinterfragen. Es ist keine Frage, dass es diese Phänomene gibt und dass sie auch nicht eliminiert werden können durch zunehmende neurophysiologische und sonstige Erkenntnisse, aber es ist ebenso klar, dass diese Phänomene, keine eigenständige, von allem Materiellen getrennte Welt darstellen, die dann wissenschaftlich nicht erklärbar wäre. Also noch einmal, ähnlich wie in Bezug auf das Problem Bein und Bewegung, das übrigens kein Mensch ernsthaft stellen würde. Sie kennen niemanden, der gesagt hat, oder so, wir haben hier zwei Phänomene, Extremitäten und die Bewegung, und wir schauen mal, wie die zusammenkommen. Die Bewegung als solche gibt es nicht, das werden Sie mir leicht zugeben. Die Bewegung ist immer an bestimmte Gegenstände gebunden. Sonst macht ja auch der Ausdruck überhaupt keinen Sinn. Und analog dazu, wenn gleich die Dinge komplizierter sind, analog dazu müssen wir sagen, dass eben alle geistigen Phänomene noch einmal spezifische Ausdrücke des Gehirns sind, spezifische Gehirnphänomene, Systemphänomene des Gehirns. Natürlich wäre es vollkommen falsch, im Rahmen dieser Position zu fragen, ja, wo sind im Gehirn geistige Phänomene? Eine völlig falsche Fragestellung. Man wird ja nicht irgendwo in einzelnen Nervenzellen, Gehirnzellen, Neuronen finden, sondern das gesamte System des Gehirns produziert sozusagen diese Phänomene. Man hat in Bezug auf das Gehirn, genauso wie in Bezug auf das Lebewesen als Ganzes, immer wieder natürlich auch die Frage aufgeworfen, wodurch werden denn unsere Gehirnprozesse nun eigentlich determiniert oder bestimmt? Ich gehe damit noch nicht auf das Problem des freien Willens ein, darauf kommen wir später noch zurück. Und wie bei der Grundfrage, wie wird das Verhalten des Lebewesens bestimmt, hat man auch hier immer wieder zwei konträr zueinander stehende Richtungen bzw. Haltungen eingenommen. Eine war, ja, das Gehirn ist genetisch determiniert, abhängig von den Erbanlagen. Und der andere, wiederum der Behaviorismus, das war die Position, alles kommt von außen ins Gehirn. Das ist die Entwicklung des Individuums. Und durch Leben, durch Erziehung, unter Einflüsse wird das Gehirn bestimmt. Sie werden schon ahnen, dass beide dieser Positionen, keine dieser beiden Positionen wirklich haltbar ist. Unser Gehirn ist nicht zur Gänze genetisch determiniert, so wie wir nicht zur Gänze am Ganzen nicht genetisch determiniert sind. Aber das Gehirn ist auch nicht ausschließlich von außen durch Umwelteinflüsse determiniert. Sondern, hier verweise ich auf den Gehirnforscher Gerhard Roth, also nicht zu verwechseln mit dem österreichischen Autor Gerhard Roth, obwohl der sich auch für das Problem des Gehirns interessiert, wie ich weiß. Der deutsche Gehirnforscher Gerhard Roth hat hierzu Folgendes ausgeführt: Weder die Erbanlagen noch die Umwelt allein machen das aus, was unser Gehirn ist, sondern es sind sogenannte epigenetische Phänomene. Er hat das Wort also Epigenese, Epigenetik ist heute auch in der Evolution, Biologie in aller Munde und bedeutet im Wesentlichen Folgendes. Epigenetik. Und bedeutet im Wesentlichen die Wechselwirkung von Erbanlagen und Umwelteinflüssen. Also es kommt nicht einseitig darauf an, wie das Gehirn genetisch gewissermaßen beeinflusst ist, wenn schon nicht bestimmt, so zu beeinflusst. Es kommt auch nicht allein darauf an, was von Seite der Umwelt ins Gehirn alles hereinströmt, sondern entscheidend ist, was das Individuum aus diesen beiden Faktoren bzw. Faktorenkomplexen zu machen imstande ist, wie diese beiden Faktorenkomplexe ineinandergreifen bzw. In spezifischer Wechselwirkung miteinander. Also hier kann man sagen, Wechselwirkung miteinander stehen. Das heißt, die Art und Weise, wie sie denken, fühlen, handeln, was sie wollen und so weiter und so weiter, ist immer mehr nicht im quantitativen Sinne, sondern im qualitativen Sinne, immer mehr als was die Umwelteinflüsse allein oder allein die Erbanlagen bestimmen. Ja, der alte Streit, das hier vielleicht noch nebenbei, wodurch Lebewesen mehr bestimmt werden, durch ihre Gene, ihre Erbanlagen oder ihre Umwelt, ist auch inzwischen eigentlich, was sollte eigentlich längst ad acta gelegt werden, aus dem ganz simplen Grund, weil es kein Lebewesen gibt. Ich rede hier nicht nur von Menschen, das ohne Erbanlagen zur Welt kommt, und es auch kein Lebewesen gibt, das ohne Umwelt existiert. Ja, sie haben immer beides. Und es hat einmal ein amerikanischer Anthropologe sehr treffend folgenden Vergleich gemacht, der hat gesagt, Leute, die darüber streiten, was ist wichtiger, Erbanlagen oder Umwelt, die sind ungefähr in der Position wie jemand, der darüber streiten möchte, was ist bei einer Multiplikation beim Produkt wichtiger, Multiplikant oder Multiplikator. Das sind 2 mal 3 ist 6, was ist da wichtiger, 2 oder 3, eine blöde Frage. Also wenn Sie eines davon wegnehmen, ist das keine Multiplikation mehr, da gibt es kein Produkt. Das sind beide unabdingbar. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter Vergleich. Es ist genauso oder analog dazu im Falle der Problematik Erbanlagen. Und eigentlich sollte es einen wundern, dass dieser Streit über Jahrtausende fast immer wieder ausgetragen worden ist. Eigentlich verwunderlich. Es sollte doch klar sein, eigentlich völlig trivial, dass keine der beiden Komponenten, keiner der beiden Faktorenkomplexe sozusagen weggenommen werden kann, beziehungsweise dass von keinem davon der beiden abstrahiert werden kann. Nicht? Und die Frage, wie viel Erbanlage und wie viel Umwelt ist jetzt im Verhalten eines Menschen, die ist nicht beantwortbar. Was soll das sein? 52%, 44%, das eine und das andere. Also die Frage ist einmal falsch gestellt. Woraus ankommt, noch einmal, nicht auf die Epigenetik rekurrieren, woraus ankommt, sind die Wechselwirkungen von Erbanlagen und Umwelt, die beim Individuum auf höchst unterschiedliche und sehr spezifische Art und Weise ausgeprägt sein können. Wir alle werden natürlich, wir alle können natürlich nicht von unseren Erbanlagen absehen oder diese gewissermaßen abstreifen. Und genauso wenig können wir unsere Umwelt und die Einflüsse, die von unserer Umwelt auf uns gewissermaßen hereinströmen, abstreifen. Wir sind immer beides, nicht wahr? Oder besser gesagt, das Produkt von beiden. Und können dann schauen, dass wir das Beste draus machen. So können wir hier zusammenfassend Folgendes sagen, dass einige Streitpunkte, die in der Philosophiegeschichte, aber nicht nur in der Philosophiegeschichte, auch in der Geschichte der Biologie, der Psychologie vor allem auch, lange Zeit bedeutend waren, eigentlich ad acta gelegt werden können unter dem Aspekt der heutigen Biologie bzw. Gehirnforschung. Das eine betrifft eben den Dualismus von Gehirn und Geist. Kann man vergessen, für eine wissenschaftliche Anomalie, wie schon gesagt, dass wir zwei Phänomene voneinander trennen und nachher unter Umständen darüber zu streiten, wie sie interagieren, nicht die Position des Interaktionismus, sondern Gehirn und Geist sind untrennbar miteinander verbunden in dem Sinne, dass das eine, was wir als Geist bezeichnen, noch einmal eine Systemeigenschaft des Gehirns darstellt. Genauso können wir eben die Position oder die Frage, was ist wichtiger, nicht wahr, Erbanlage oder Umwelt, nicht nur im Falle des Gehirns, sondern überhaupt beim Organismus, ad acta legen. Die Frage stellt sich so nicht in der Längs, nicht mehr, weil immer beide Komponenten eine Rolle spielen. Und das Gehirn-Geist-Problem als solches ist eigentlich kein Problem mehr. Bitte.
Muss man jetzt dann umgekehrt sagen, dass das ein Monismus ist?
Ein Monismus aber nicht derart, dass er sagt, es gibt nur, also geistige Phänomene gibt es nicht, natürlich gibt es sie, ja, aber eben als Resultate des Gehirns. Insoweit ist es eine monistische Prüfung.
Eine Eigenschaft.
Ja, aber es ist, also der klassische Monismus, oder der klassische Materialismus, wenn Sie so wollen, sagt in Kurzform, Geist ist gleich Gehirn. Während die Position, meinetwegen können wir es ja auch als monistisch bezeichnen, besagt, Geist ist eine Eigenschaft des Gehirns. Ja, der Geist ist nicht im Gehirn irgendwo in den Neuronen drinnen und hockt irgendwo da herum, sondern erst aus der spezifischen Wechselwirkung dieser Neuronen und so weiter ergeben sich geistige Phänomene. Wir müssen uns dazu vergegenwärtigen, dass ja unser Gehirn aus ungefähr 100 Milliarden, früher dachte man 10 Milliarden, das sind mindestens 100 Milliarden Zellen, Neuronen, Gehirnzellen besteht, und aus Billionen von Synapsen, also Verbindungen zwischen diversen Neuronen. Und worauf es eben ankommt, sind nicht die Neuronen an und für sich allein, sondern die möglichen Verbindungen. Die billionenfach möglichen Verbindungen zwischen einzelnen Neuronen. Hier sind natürlich, ist natürlich der Gehirnforschung nach wie vor herausgefordert, denn keine Frage, bei weitem sind uns all diese Beziehungen innerhalb des Gehirns noch nicht bekannt, werden vielleicht auch nie wirklich bekannt sein können. Es geht hier nicht nur um die riesigen Zahlen, die riesigen Dimensionen, die also buchstäblich astronomische Dimensionen annehmen, sondern es geht auch um die ganz besonders wichtig und eben die Zusammenhänge zwischen dieser gewaltigen Zahl von Elementen. Also das Gehirn, das menschliche Gehirn ist zweifelsohne, obwohl wir zum letzten Mal schon gesagt, die oberflächliche Betrachtung unter Mikroskopen, im Gehirngewebe und so weiter, gibt es keine Unterschiede, oder kann auch ein geübter Gehirnforscher, wie mir versichert wurde, keine signifikanten Unterschiede zwischen Menschengehirn und dem Gehirn eines Schweines etwa feststellen oder eines Hundes. Aber was von vornherein auffällt, ist die Größe des Gehirns in Bezug auf die Gesamtkörpergröße und eben die Komplexität der Beziehungen der Teile im Gehirn selber. Also das menschliche Gehirn ist zweifelsohne das komplexeste individuelle System, das wir kennen. Und insoweit metaphorisch mit dem Kosmos vergleichbar. Unser Gehirn ist eine Art Kosmos. Es war eine riesige Welt aus einer riesigen Zahl von kleinen, sehr kleinen Elementen bestehend, wie eben das Universum aus Milliarden von Sternen und Galaxien und so weiter. Ein riesiger Kosmos, der eine Gedankenwelt zu produzieren imstande ist, eine Geisteswelt, wenn Sie so wollen, Phänomene also, die dann durchaus eine Welt für sich darstellen, aber nicht im Sinne des Dualismus oder gar des Animismus und so weiter. Diese Welt des Geistes, wenn man so will, ist letzten Endes eben nur Ausdruck der Welt des Gehirns, Ausdruck dessen, was sich da in unseren Köpfen so alles abspielt. Ja, soweit ungefähr für heute. Wie gesagt, ich muss Sie früher entlassen. Sie werden wohl nichts dagegen haben. Und zum nächsten Mal wieder zur gewohnten Zeit, also am Mittwoch um 16.15 Uhr hier in diesem Jahr. Also ich danke für heute für Ihr Interesse und bis nächste Woche.